boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pod, Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Hallo?
Das klang jetzt mehr nach einer Frage. Hallo erstmal.
Ja, man weiß ja nicht so genau.
Ich hoffe, bin ich noch da?
Ich hoffe, wir sind besinnlich genug. Es ist ja schon der vierte Advent, wenn das hier rauskommt. Und kurz vor
Weihnachten. Ich wollte doch die Kerze aufstellen, damit ich hier. Ich wollte da hinten in den Hintergrund stellen, damit, wenn es anfängt zu brennen, du mir sagen kannst, es brennt.
Ich wollte gerade sagen, mit ein bisschen Pech brennen die ganzen National Geographics dahin. Oder was da steht.
Das sind alte NGs, genau.
Ja, das sehe ich doch im gelben Rücken.
Ja, also, das Abo habe ich auch irgendwann mal gekündigt, weil da mehr Bild als Text drin war. Ich weiß auch nicht.
Muss doch, kann ich. Apropos, da habe ich auch noch gleich was. aber erstmal, auch wenn es eine besinnliche Zeit ist, muss man sich ein bisschen aufregen. Wie uns die Nachricht ereilte, dass Netflix demnächst alle Star-Trek-Serien aufgeben muss, weil Paramount anscheinend die Lizenzen entzogen hat und die selber jetzt irgendwie verbraten möchten. ja, also ich habe es dann jetzt getan. Ich habe jetzt hier die noch verschweißte Box des TNG, alle Staffeln auf Blu-ray, liegt jetzt bei mir in der Schublade, damit ich wenigstens meinen Blu-ray-Player benutzen kann und aber auch in der fünftigen Auflösung.
Ich möchte an dieser Stelle meinen guten Freund Pete grüßen, der mir die freundlicherweise ausleihen wird, weil der hat die nämlich vor dem Streaming-Zeitalter noch gekauft damals.
Das ist sehr gut. Also ich habe die tatsächlich für 60 Euro bekommen, die Box. Es gab aber auch Angebote, wie gesagt, für 300.
Ja, das geht ja.
Ich dachte, das ist okay. Da sind aber Specials noch drauf. Irgendwie das 25-Jahres-Special ist noch drauf und irgendwie Blick hinter die Kulissen so in den Autorenraum. Das muss ich mir dann auch mal genauer angucken.
Die 300-Euro-Version ist aber diese komische, ganz fette Box mit dem Plastik drumherum, oder?
Das war dasselbe Ding, weil du weißt ja, wie das bei Amazon manchmal so ist mit den Preisen.
Ach so, Amazon.
So ein Anbieter, und keine Ahnung.
Ich habe nur bei eBlöd geguckt.
Ja, also traurig, aber wahr, es wird jetzt ein bisschen unbequemer, weil man muss ein paar Schritte mehr machen. Man muss nämlich das Gerät anmachen, eine Scheibe einlegen, dann rotiert das erstmal. Dann kommt wahrscheinlich noch vor die Warnung von wegen, dass man es ja bloß nicht öffentlich aufführen darf und nicht auf Ölbohrplattformen und überhaupt. Und dann kommt man endlich mal zum Menü, um dann die Folge zu gucken. Mhm. Ich bin jetzt schon exhausted.
Achtung, es folgt eine Blaustrahlscheibe.
Blaustrahlscheiben aus dem Weltraum.
Ganz genau.
Um Gottes Willen, ja.
Darüber wollte ich auch noch meckern, aber
man wird gar nicht besinnig dieser Tage. Es ist alles
2025 ist echt irgendwie am Arsch. Von Anfang an bis zum Schluss eigentlich nur noch.
Ja, das stimmt. Aber wo du gerade sagtest, von wegen mehr Bilder als Text, da wollte ich auch noch einen kleinen Tipp in die Runde werfen. Ich weiß ja nicht, wer von euch da draußen Simon Stalenhag kennt, der hat mich einen neuen illustrierten Roman rausgebracht, den ich mir natürlich sofort gekauft habe.
Also man kennt ihn
vielleicht von der Serie Tales from the Loop, die auf Amazon existiert, oder von diesem Film Electric State, der ganz furchtbar war mit Millie Bobby Brown, ganz schlimmer Film, der überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat, das Stalenhag geschrieben hat. Aber da gibt es ein neues Buch und das ist auch wieder sehr cool, heißt Swedish Machines. Und spielt wie immer bei Simon Stalenhag in diesem Alternate Reality in Schweden der späten 90er, frühen Nullerjahre diesmal. Es geht ja in der Zeit auch mal weiter bei seinen Romanen. Und um so eine verbotene militärische Zone, wo zwei Schüler eindringen, um da irgendwelche Sachen sich anzuschauen und sowas. Und wo halt die Gesetze der Physik auch außer Kraft gesetzt sind. Ja. Das ist ganz cool.
Solange es nicht die Gesetze der Logik sind, wie gerade in der Realität, also alles gut.
Ja, also ja, man könnte manchmal auch annehmen, dass wir hier ein militärisches Experiment haben oder so, keine Ahnung.
Heute schon Venezuela bombardiert?
Ich habe keine Ahnung. Aber das Buch ist auch auf jeden Fall so ein bisschen gay. Es ist nämlich so, also ich habe hinterher gedacht, es ist so eine Mischung aus Brokeback Mountain trifft auf Picknick am Wegesrand, falls jemand dieses Science-Fiction kennt. Das ist nämlich auch so.
Okay.
Guckt mal beides nach und dann kombiniert das mal und dann überlegt euch, ob das Buch was für euch ist. Aber es ist auf jeden Fall wieder mal ein sehr gutes Buch aus der Reihe. Die sind alle sehr gut.
Ich bin gespannt.
Kann ich nur empfehlen.
Gut.
Ja. Ach so, genau. Nächster Punkt auf der Tagesordnung.
Oh Gott, er hat eine Tagesordnung erstellt.
Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Was kommt als nächstes? Eine Steuererklärung.
Noch machen wir keinen Gewinn damit.
Das ist richtig. Warum eigentlich nicht?
Ich weiß auch nicht.
Das ist echt unfassbar.
Ja, hallo, wenn mein Bruder mit seinen KI-generierten Musikstücken schon 33 Cent verdient hat, also.
Wow, dafür mussten nur 3,5 Regenwälder abbrennen.
Ganz genau.
Wahrscheinlich. Wir hatten noch eine Rückmeldung zu der Reunion-Folge.
Ja.
Das ist ja die, wo die Susie Plexton noch mitgespielt hat, ne?
Ja.
Und da schrieb uns die Anita, eine Hörerin. Wir hatten ja beklagt, dass wir die wahrscheinlich nie wiedersehen, was ja, ja nicht ganz stimmt. Da schrieb nämlich die Susie Plexton, dass sie ja als eine Art Q nochmal in Voyager zu sehen ist und als eine Andorianerin in der Enterprise-Serie. Da das hat sie natürlich wahr. Recht, genau. Ja, das nochmal zur Anmerkung.
Ja, aber ja halt nicht im selben
Charakter. Ja, ich bin froh, dass man sie trotzdem nochmal wieder sieht. Man sieht sie ja viel zu selten eigentlich so.
Die war, glaube ich, sogar auch mal vor Millionen Jahren auf der FedCon.
Das will ich auch schwer hoffen.
Kann mich nur dunkel erinnern, ich werde alt.
Könnte gern wiederkommen. Kommen wir dann mal zum Hauptpunkt. Was ist das heute für eine Abkanzlung
von verschiedenen Punkten?
Aber echt, was ist hier los? Das ist überhaupt nicht meine Art. Wir besprechen heute die 8. Episode der Staffel 4 von The Next Generation. Finale Mission, also The Final Mission, also die letzte Mission.
Sie wissen schon. Das ist das Ende.
Ja, The Final Countdown. Die letzte Mission auf Deutsch und Final Mission auf Englisch. So.
Nee, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt habe ich das im Kopf.
Ja, tut mir leid.
Oh. Sternzeit 44307,3.
Genau, und Wesley wird verarscht.
Wie immer.
Der kommt ja.
Der Arme. Es tut mir echt leid. Das ist seine letzte Folge. Das Erste, was passiert ist, er wird verarscht.
Ja, er kommt auf die Brücke gehetzt und muss sich da irgendwie vor Captain Picard rechtfertigen.
Ich musste doch meine Naniten füttern.
Wahrscheinlich. Und der tadelt ihn halt dafür, dass er zu spät da ist und sagt ihm so kann man aber nicht an der Akademie rumfuhrwerken. Ne? So nicht.
That won't fly.
Ja, und dann schnallt der Wesley, dass er anscheinend endlich aufgenommen worden ist, aber anscheinend auch ein bisschen zu spät, oder? Für das neue beginnende Jahr, weil er muss irgendwie auch
so
noch was
Nachrücker
nachholen.
Oder sowas.
Ja, so Nachrücker keine auf jeden Ahnung. Fall.
Wahrscheinlich ist wieder irgendjemand bei irgendeinem so komischen, unerlaubten Stuntflug aus der Akademie geschmissen worden. Und
jetzt bist du, das ist deine Chance, Wesley.
Ich glaube, ich verbringe da gerade was durcheinander.
Ja, wer weiß, wie die Auswahl und das Aussieben der Kadetten so vor sich geht.
Ja.
Ja, also 2 Wochen sind es noch hin, bis er dann zur Akademie aufbrechen kann. Und vorher möchte der Picard aber noch den Wesley mitnehmen auf eine letzte Mission.
Ihn so richtig durch den Mangel nehmen.
Der Picard muss nämlich auf dem Planeten Pentarus 5, um dort verfeindeten Salenit-Minenarbeitern irgendwie streitschlichtend beizustehen.
Ich habe dir wieder an der Stelle wie immer gefragt, was zum Henker als Salenit? Und da guckt meine Frau im guten Google nach und das Zeug gibt es tatsächlich. Ich
mach den
nun weg, ich
war
erstaunt.
Was ist
das? So ein Mineral. Keine Ahnung.
Das IT weist darauf hin.
Genau.
Ja, der Wesley wird auch mitgenommen, weil er sich die Auswirkung der Entscheidung der Außenpostengerichte auf das Föderationsrecht anschauen soll, weil es anscheinend auch ein Schwerpunkt seines Studiums ist, wo ich mir denke, das wäre durchaus ein interessantes Thema, weil wir schon öfter mal uns gefragt haben, wie das eigentlich mit der Rechtsprechung
ganz
in der Föderation
genau.
ist, besonders wenn die da irgendwelche Sachen machen, die gar nicht erst bis irgendwie ins Zentrum vordringen, sondern einfach in der Peripherie auf irgendwelchen Kolonien so ausgehandelt werden, wo man sich auch manchmal fragt, ob das alles so richtig ist und da keine Konsequenzen zu befürchten sind. Aber naja, das ist leider nicht das Thema dieser Folge.
Müssen wir uns
jetzt mal
die originale Charta der Föderation angucken. Das steht dann unter Sektion 38, 37 Pi Quadrat. Nein, was war das nochmal?
Keine Ahnung. In ausgefransten Gebieten der Föderation im Rande können alle machen, was sie wollen.
Ganz genau. Outer Rim und so.
Aber Hauptsache, der Picard schaut mal vorbei.
Die warten schon drauf. Wollten auch mal endlich einen guten Schauspieler zu Gesicht kriegen.
Genau. Also der Picard und der Wesley werden sich dann mit einem Captain Dirgo treffen, der anscheinend mit dem Shuttle an Bord gekommen ist. Dann zu der entsprechenden Minenarbeiter-Problematik hinzufliegen.
Minenarbeiter-Problematik. Deutsch ist eine wirklich schöne Sprache.
Ja, ist wunderbar.
Ne?
Aber kurz vorm Abflug empfängt die Enterprise dann ein Notsignal von einer Kanzlerin Songi von Gamelan 5. Sie, Chairman, Kanzler, was auch immer im Original sagen, sie ist, glaube ich, Chairman. Ne?
Ja, das ist aber doch ganz eindeutig eine Chairwoman. Also ich bitte dich.
Das stimmt.
Ich dachte, Star Trek wäre Vogue. Es ist echt, es ist die Pest.
Ich muss auf jeden Fall sagen, dass
Nichts ist Verlass,
Chairwoman Songi irgendwie, sie hatte was im Gesicht und das sollte sie mal mit zum Arzt gehen, ehrlich gesagt.
Also ich habe mich auch gefragt.
Was wächst dir denn da von der Stirn über zum Mund runter?
Als sämtliche Nahrungsaufnahme, die betreiben, geht durch den Strohhalm oder was? Weil irgendwie müsste die an diesem Gebamsel vorbei.
Das ist ja feste, ne? Das ist ja nicht so, dass so hängt.
Ja, unten festgewachsen.
Das muss sehr unangenehm sein.
Sieht hübsch aus, muss man ja sagen. Ja, ja. Also haben sie sich echt mal wieder Mühe gegeben, dafür, dass die Frau nur ungefähr 2 Sekunden zu sehen ist.
Ja, generell hat man sehr viel Geld ausgegeben für diese Folge. Naja, auf jeden Fall, diese Songi hat halt ein Problem. Und zwar hat sich anscheinend irgendeine Art Raumschiff in den Orbit ihres Planeten Gamelan 5 eingefunden, das anscheinend sehr hohe Strahlung aussendet.
Total verstrahlt.
Und den Planeten anscheinend schon mit über 3000% der normalen Strahlung irgendwie.
Oh mein Gott! Ja, aber wie verstrahlt ist dieses Ding?
Ich finde die ganze B-Plot-Story
völlig für ein Danke.
Ja.
Ja, die B-Plot-Story existiert nur, damit sie nicht da sind, um den Picard suchen zu können.
Richtig, sowieso. Aber dieser ganze Planet hat doch eine Atmosphäre und wahrscheinlich auch einen Magnetkern. Und das ist doch alles, die können doch sogar die Strahlung der eigenen Sonne abschirmen. Sonst wäre kein Leben auf diesem Planeten. Was macht so ein Mini-Raumschiff, im Orbit ist? Wie kann das so strahlen? Wie kann das so gefährlich sein, dass der Planet davon irgendwie beeinflusst wird? Das regt mich ja schon auf.
Ja, also die müssen also so tief fliegen, offensichtlich. Dass die,
der taten es ja nicht, wir sehen es ja hinterher. Das ist einfach irgendwie, ich weiß
offensichtlich,
nicht, 110.000 Kilometer über der Planetenoberfläche.
Ja, offensichtlich haben die da, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß es nicht.
Also diese ganze Story, komme ich gar nicht drauf klar. Also wirklich nicht. Also weil das ist wirklich so konstruiert. Ich reg mich jetzt schon auf, ich würde das eigentlich gerne für den Nachgespräch, aber
Riech du dich gerne jetzt auf, weil dann darf ich mich nicht auch da was zu sagen. Weil diese ganze Geschichte, weil es stellt sich heraus, dass das irgend so ein Müllfrachter ist.
Ja.
Diese ganze Idee haben die ja nachher in Voyagers in 42 Folgen verwurstet, weil da laufen diese komischen Mailon rum, die eigentlich das tun.
Genau.
Die verklappen die ganze Zeit irgend so eine komische sonst was Strahlung. Ich habe vergessen, was das für eine Strahlung war.
Weltall, damit,
wo
immer,
wo gerade irgendwo Platz ist, kippen die Kacke über Bord. So wie hier damals Kronos Titan, Sie wissen schon.
Ja. Also
an dieser Referenz, liebe Zuhörer, hört ihr gerade, wie alt ich bin, dass ich mich an solche Dinge erinnern kann, dass man in den 80er Jahren noch Dünnsäure im Meer verklappt hat.
Im Ärmelkanal liegen noch irgendwelche radioaktiven Fässer rum. Also. Ja,
das war damals ganz normal.
Ja, sicher.
Aus den Augen, aus dem
Sinn. Nicht geschadet.
Genau. Ich meine, habt ihr mal geguckt, wie das in der Asse aussieht?
Diese Generation Set mit ein bisschen Mikroplastik im Hirn, die sollen sich mal nicht so anstellen.
Also so. Wir haben noch Atombombenversuche live gemacht. Miterlebt.
Aber echt.
Wir standen daneben und haben angefeuert.
Nicht zu vergessen, irgendwelche radioaktiven Wolken aus der Ukraine.
Ah, komm mal. Das war noch Zeit.
So gesehen ist heute eigentlich auch nicht alles schlechter, oder?
Nee, nicht alles. Ja, es ist anders schlecht, ja.
Ja, okay.
Dafür kannst du heutzutage halt keine Wohnung mehr kaufen, weil es ist einfach...
Draußen ist auch schön. Also, kommen wir zurück zum Thema. Also diese Chairman Songi ist sich halt nicht ganz sicher, ob der Planet jetzt gerade irgendwie von jemandem angegriffen wird, weil warum soll er auf einmal so ein gefährliches Objekt in ihrem Orbit sein? Ja, und der Riker erklärt sich bereit, Hilfe zu leisten und als dann...
Ja, es ist eine relativ scharf aussehende Frau. Natürlich fliegt der Riker dahin.
Ich möchte unbedingt mal an diesen Lippenfäden rumnuckeln oder was? Gottes
Sorry.
Ja, danke. Das bleibt da drin.
Oh mein Gott.
Ja, aber bevor sie dahin fliegen können, muss natürlich erstmal der Captain und Wesley mit diesem Dirgo losfliegen. Und man sieht dann sein Shuttle im Shuttle-Hangar, das ein bisschen alt ist. Ein bisschen eine alte Rostlaube, könnte man sagen. Ne?
Also alt würde ich da jetzt nicht so sein. Das ist Vintage.
Ja, genau. Es hat eine Patina, sagen wir so. Ja.
Das sieht echt vertrauenserweckend aus, sagen wir es mal so.
Ja, Jordi ist so ein bisschen skeptisch, ob das eine gute Idee ist.
Der kommt da so runter und erzählt, ja, warum hast du eigentlich das so verschaltet? Und der sagt, weil es effektiv.
Weil es funktioniert, genau. Der Diego bezeichnet sich ja auch als Captain dieses Shuttles, wo der Wesley so sagt, dass das ja ein bisschen anmaßend wäre für so ein Gerät. Das ist ja wohl für so eine Rostlaube nicht so der richtige Rang wäre, sondern maximal Pilot. Ja, auf jeden Fall stellt er auch nochmal klar, dass dieses Schiff ja schon über 10.000 Flugstunden absolviert hätte. Und
10.000 Flugstunden hat die Enterprise aber auch.
Ja, klar, wenn die mal hin und her fliegen für nix, aber ja, gut.
Damit der Riker mal wieder kräftig was... retten kann.
Ja, die verlassen dann auf jeden Fall etwas skeptisch mit diesem Schiff und diesem Piloten dann die Enterprise und dann kann auch der Rikers Kommando geben, mit Warp 6 dann zu Gamelan 5 zu fliegen.
Ist dir aufgefallen, dass auf dem Display vom Data wieder eine voll geile Animation drauf ist? Die war sicher damals auch schon nicht billig.
Die war sicher damals schon gar nicht da drin. Ich bin mir sicher, also wenn ihr wirklich, ich glaube das, ich habe es nämlich auch gesehen, dachte mir, das sieht so klar und gut aus. Das sieht aus, als hätte sie es nachträglich da reingemacht.
Muss ich jetzt wirklich die VHS-Kassette aus dem Keller holen?
Irgendwann mal, mach das mal zwischen Weihnachten und Silvester.
Ja, aber ich glaube, der Videorekorder ist halt im Arsch. Also, es ist halt
mal ein bisschen entschleunigen.
Entschleunigen.
Reparierschreiber, Videorekorder.
Ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt bei dem Videorekorder reparieren. Ich glaube, das ist nicht entschleunigen. Du weißt, wie ich immer fluche bei solchen Sachen.
Als sie dann losgeflogen sind, sagte Dirk dann zum Wessel, er hoffe, dass Picard zäher ist, als er aussehe, weil die Minenarbeiter ihn sonst zerfleischen würden.
Ja.
Und genau in dem Moment fällt anscheinend irgendwas an der ollen Rostlaube aus.
Ja, Spreuing.
Ja, und
wahrscheinlich dem sein komisch zusammengezimmertes Düsenantriebs, schlag mich tot.
Was einfach abgefallen. Ja, wahrscheinlich. Ja, die drei müssen dann irgendwie zusammenarbeiten. Der Picard kommt von hinten ins Cockpit.
Ich finde das auch, das ist schon wieder so. Der Geordi hat noch gesagt, ich habe das alles überprüft und das sieht gut aus. Ich habe dem mal so eine Inspektion, Jahresinspektion gemacht, TÜV-Stempel drauf.
Ja.
Wie das so ist, Karre fällt auseinander.
Hat heute wahrscheinlich sein Freizeitvisor aufgehabt und nicht den Arbeitsvisor. Ja. Kenne ich auch, das Problem. Dann denke ich mir, warum sieht das alles so komisch unscharf aus? Und dann fällt es mir wieder ein. Ja, auf jeden Fall sind jetzt auf jeden Fall der Situation, dass sie natürlich irgendwo notlanden müssen. Und wie es sich so ergibt, finden sie halt einen Wüstenmond.
Tatooine.
Lambda Pass, der Wüstenmond von Petarus 3. Da sind halt Oberflächentemperaturen von 55 Grad, aber es ist anscheinend eine Atmosphäre mit atembarer Luft. Da fliegen sie dann hin und dann sieht man so einen Shot, wie die da an so drei Monden vorbeifliegen, wo ich mir auch denke, das ist doch schon das völlig unrealistisch, wie die zueinander stehen. Die würden aufeinander klatschen, so nah wie die beieinander sind.
Das kann man ja dem Art Department noch anhängen, aber
ja, böse,
wenn die bei 55 Grad Celsius durch die brütende Sonne, Mittagssonne latschen, also nein. Sie sollten warten, bis Nacht ist.
Sie hätten sich einfach im Schatten dieser Schottlaube aufhalten können, weil sie landen ja halt dann da und dann sehen sie halt, dass das einfach Wüste weit und breit ist.
Aber geiles Lensflare, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht, was sie da wieder benutzt haben, aber die Klappe geht ja auf und der PK guckt so raus und die Sonne steht da hinten am Himmel und du hast über den ganzen Bildschirm dieses langgezogene Lensflare-Ding. Ich weiß nicht, die müssen auch so eine Zoom-Linse da drauf gehabt
und so
haben,
schön so Gelbfilter draufgelegt und so. Ja, diese Szenerie, wo sie da gedreht haben, ist auf jeden Fall der ausgetrocknete El Mirage-See bei San Bernardino. Also östlich von Los Angeles.
Das sind auch 55 Grad in der Sonne?
Wahrscheinlich ja. Und haben sie wahrscheinlich komplette Wasser schon für Los Angeles rausgesaugt für. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er deswegen ausgetrocknet.
Ja.
Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also für Außenaufnahmen ist es mal was anderes als der übliche Steinbruch oder sonst was, wo sie sonst immer gedreht haben. Weil es ist mal eine schönere Umgebung. Und war anscheinend auch einfacher zu realisieren, als wenn man jetzt wieder so einen Eisplaneten gemacht hätte oder sowas. Es ist auf jeden Fall sehr hell. Es ist sehr heiß auf diesem Planeten.
Mhm. Hübsche Wüste, die sie da haben. Wäre doch schade, wenn ihr was passieren würde.
Erschwerend kommt hinzu, dass sie eigentlich gar keine Vorräte dabei haben. Der Replikator in dieser Rostlaube anscheinend auch schon lange nicht mehr existiert. Und alles, was sie haben, ist, glaube ich, ein bisschen Erste Hilfe, wahrscheinlich Verbandskasten oder sowas. Ne? Und das war's dann.
Ja.
Und die drei stehen jetzt erstmal da und müssen irgendwie mit der Situation auf jeden Fall zurechtkommen. Die Enterprise erreicht dann Gamelan 5 und identifiziert das im Orbit befindliche Schiff als eine Art Müllkahn. Müllraumschiff.
Müllraumschiff. Ich denke mir, dass sich die Schreiberlinge vorgestellt haben, das ist so wie früher, dass die den ganzen Scheiß in New York auf diese Barge geladen haben,
was
raus und versenken.
Ja, genau. Bloß mehr Strahlung.
Bloß mehr Strahlung, genau.
Ja, wo man sich wirklich mal noch fragt, wie das so schlimm sein kann. Und,
vor allen Dingen, irgendjemand muss das Kackschiff ja auch beladen haben.
Es muss auch irgendwo herkommen, aber es scheint so zu sein, dass ja die Antriebe seit 300 Jahren nicht mehr benutzt worden sind. Also es muss irgendwie in dieses Sonnensystem gedümpelt sein, seit wie lange? Also keine Ahnung. Ja, mindestens 300 Jahre. Aber wo war es? Das kann doch nicht sein.
Wie gesagt, also irgendjemand muss das Ding ja auch mal beladen haben. Die hätten sich ja längst selbst verstrahlt gehabt. Die werden ja, oder haben die das mit Fernbedienung?
Das ist ein unbemanntes Ding.
Ja, aber ich meine, haben sie es auch unbemannt beladen? Ich meine, die Scheiße, die da reingeladen haben, muss ja offensichtlich so strahlen, dass sie die gar nicht auch, jetzt hätten sie ja gar nicht anfassen können. Ich meine, nee, das muss den ihren eigenen Planeten ja, ich meine, fast verstrahlt haben.
Ich verstehe
haben.
Auch gar nicht, was das also sein das soll. Ganze, was soll denn so verstrahlen? Also es kann, wie gesagt, dieser ganze B-Plot regt mich auf.
Ja, vor allen Dingen, wenn das so strahlen würde, würde das Ding sich wahrscheinlich schon längst selbst zerlegt haben. Dass ich meine, das wird ja warm. Es ist ja nicht einfach nur die radioaktive Strahlung, sondern das ist ja auch die, ne, also ich meine, das ist der Grund, weshalb man die Atombrennstäbe ja noch im Abklingbecken liegen lassen muss, weil die sind ja heiß.
Ja, eigentlich wäre das eigentlich nur ein oranger Blob, der durch die Gegend fliegt, ne? Also es kann nicht gar kein Raumschiff mehr sein. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt da und der Riker verspricht Songi, dass sie das Schiff bergen werden und er plant es halt in die Sonne von Gamelan zu schicken. Da meldet sich aber Data zu Wort, der sagt, dass sich zwischen dem Planeten und der Sonne doch ein Asteroidengürtel befindet, wo ich mir denke,
kann man da nicht drum rumfliegen?
Ja, es ist ein Gürtel. Normalerweise sind die mal diskmäßig um eine Sonne. Man könnte oben drüber fliegen oder unten drunter.
Ja, also diese ganze Geschichte, dass die jetzt das Ding da irgendwie in Schlepptau nehmen und das die ganze Zeit ziehen müssen, ist schon totaler Blödsinn. Weil einfach loslassen, Trägheit, fliegt geradeaus weiter.
Ja, sie müssen es einfach nur einmal mit dem Traktorstrahl in die richtige Richtung rollen und call it a day. Also.
Ja, wenn sie dann da an dem Asteroidengürtel angekommen sind, dann kann man mal überlegen, ob man die Schilde drum legt, damit man da jetzt nicht mit dem Asteroiden zusammenstößt. Aber und man muss nicht die ganze Zeit.
Mir ist die Chronologie jetzt auch völlig egal. Also sobald die nicht bei diesem Asteroidengürtel später ankommen, fliegen die einfach mal eben da durch, als wenn es nichts wäre. Was ist also das fucking Problem? Also ich diese ganze
totaler
Story.
Wer den B-Plot geschrieben hat. Ja, ich weiß auch nicht, weil wer den B-Plot geschrieben hat, hat er echt nicht, der hat keinen guten Tag gehabt. Einfach logikmäßig. Ja. Ist ja alles schön und gut, von wegen, wir müssen die jetzt ablenken, damit die ja den PK nicht finden können und bla und blub und alles.
Also LaForge,
Drama.
Aber. Ja, LaForge hat halt noch eine ganz clevere Idee, dass sie halt irgendwie tragbare Triebwerke so an dem Raumschiff befestigen, damit das halt sich selber dahin steuern kann.
Sinnvoller als das, was sie dann nachher machen.
Ja, zwischendurch meldet dann der Worf, dass die Bergleute auf Pentaurus 5 sagen, dass der PK noch nicht angekommen ist. Also
ich finde das so schön, wie der Riker da in steht, so, also soll jetzt irgendwelche Befehle geben und er steht da so und guckt vor sich hin, so nach dem Motto,
oh Gott, ich bin heute der Captain.
Ja, nicht nur, oh Gott, ich bin heute der Captain, sondern auch, lass ich jetzt den Captain verrecken, dann bin ich selber endlich Captain. Oder?
Ich weiß, er hat auf jeden Fall drüber nachzudenken, er muss auf jeden Fall eine Entscheidung treffen und er sagt so, wir kommen dann dazu, also wir können uns gerade nicht drum kümmern, wir müssen uns erstmal hier um diese Situation kümmern, ne? Und sagt dann LaForge schon, soll diese Baumodule mal starten, dass das da sich dran pappt und dann
zufälligerweise unten im Keller liegen haben oder was?
Naja.
Müssen die nicht vielleicht auch erst replizieren oder sowas? Aber das scheint ja so. Oh,
die haben bestimmt einiges an Bord. Keine Ahnung, was sie alles an Bord haben. Ich meine, die Voyager war noch viel kleiner und die hatten auch immer alles, was sie brauchten. Ich glaube, so gesehen. Eine unendliche Anzahl
noch zwei Shuttles. Genau.
Auf jeden Fall.
Nein, die haben sie ja zwischendurch wieder zusammengeschraubt. Das war ja mal so, wenn eins kaputt gegangen ist, haben die ein bisschen Patex genommen und.
Die haben die Reste zusammengesucht wieder.
Genau.
Ja, auf dem Wüstenmond beschließt Picard, dass sie doch zu den nahegelegenen Bergen gehen, sondern nah ist gut. Man weiß das ja bei solchen Distanzen auch nie so genau. Das ist immer schwer auszumachen. Ne?
Und die rennen in der heißesten Mittagssonne, rennen die los. Er legt da seinen Pfeil hin.
Ich
reg mich schon wieder auf.
Der Pfeil aus diesen komischen Metallresten, als hätte er irgendwie bei seinen Pfadfindern gelernt oder so.
Der Pfeil zeigt so da lang und wenn du die dann
in die andere Richtung siehst. Der Pfeil zeigt nach links und die gehen so nach schräg rechts weg. Genau. Geil. Und die Beverly sagt später auch, wir haben den Pfeil gefunden und den sind wir nachgegangen. Ja, geil.
Ich fast was aus dem Gesicht gefallen hat, als sie diesen Satz sagt.
Also ich kann diese Folge nicht ernst nehmen, tatsächlich.
Nein, echt
nicht. Es tut mir irgendwie leid für den Wesley auch. Aber
eigentlich schon. Ja. Die Geschichte ist ja ganz interessant eigentlich, wenn die da jetzt gleich auf dieses Viech treffen, aber es ist alles,
also
das Drumherum ist alles ganz schlecht.
Picard sieht auf jeden Fall keine Alternative, sie müssen diese Richtung gehen, weil es die einzige Erhebung auf der ganzen Horizont ist und da vielleicht irgendwo Höhlen sind. Also er fragt ja auch diesen Dirgo noch, ob er vielleicht eine bessere Idee hat, weil der kann auch nicht sagen, nö,
der wollte ja eigentlich beim Shuttle bleiben und wir alle so, setz dich in den Schatten und warte, bis die Sonne untergegangen ist. Na, und geht dann los.
Ja, genau. Ja, ja.
Ja, du läufst doch nicht bei 50 Grad durch die Hitze. Da läufst du doch lieber bei minus 10 Grad durch die Kälte.
Ja.
In dem Fall dann.
Wahrscheinlich, ich glaube, Picard gerade, dass er Chuck Norris ist und die Sonne wärmt oder so.
Ja, es fehlt eigentlich nur noch, dass da so ein Wurm vorbeigeritten kommt.
Genau. Muad'Dib, Muad'Dib.
Riders on the Worm.
Was ist das Schlimme?
Scheiße, jetzt habe ich das wieder im Kopf.
Sie machen sich ja dann halt auf den Weg und irgendwann stolpert ja dieser Durgo auch noch und ist denn der Wesley auch noch so patzig zu dem von wegen.
Ja, der ist so richtig aggressiv, der Wesley. So kennt man den überhaupt nicht.
Das muss die Hitze
der
sein.
Der hat irgendwas gegen seinen Captain gesagt, so nach dem Motto, sollen wir nicht das und das machen, sagt der Durgo. Und der Wesley so, nein,
ja,
der Picard ist so tough,
schon
der
vorher,
kann das alles.
Genau. Und als dieser Durgo dann hingefallen ist, meinte er so, ja, wer ist denn jetzt hier der Schwache von euch beiden, so ungefähr, ne? Also Captain ist ja anscheinend doch härter, als man denkt. Der läuft ja einfach voraus, ohne Wenn und Aber.
Ja, das sind die Borg-Implantate.
Ja, und als dann der Wesley auch weitergeht, dann sieht man Durgo auch, wie er heimlich irgendwas aus so einem Flachmann trinkt. Den er irgendwie in der Jackentasche hat. Unterwegs bemerkt der Wesley dann, als er mit dem Tricorder so ein paar Messwerte aufnimmt, dass es anscheinend Energiewerte in ihrer Wanderrichtung gibt, die er nicht genau zuordnen kann. Aber
weißt du,
Sie müssen jetzt überlegen, möchten Sie darauf hinzugehen, weil Sie haben ja eh keine Wahl mehr, zurück können Sie auch nicht mehr, sind Sie mittendrin, also machen Sie sich halt auf, dahin zu gehen. Ne?
Der Wesley. Er hat die ganze Zeit diesen Tricorder in der Hand und scannt nach Wasser.
Ja.
So, 2 Meter neben ihm läuft der Durgo, der so eine Flasche in der Hand hat, die
das
also wahrscheinlich
ist ja kein
zur Hälfte
Wasser.
Aus. Ja, aber die besteht wahrscheinlich zur Hälfte aus Wasser. Ich meine, der wird jetzt
sicher
einen Alkohol in sich reinkippen, oder?
Ich habe letztens einen Schnaps aus dem Harz, haben wir geschenkt bekommen. Der besteht garantiert aus nichts aus Wasser bei dem Teil. Der verfliegt ja auf der Zunge sozusagen.
Ach so.
Ja, keine Ahnung, warum der Tricorder nur das tut, was er nicht soll. Aber naja. Die drei schaffen es dann anscheinend auch bis in die Berge und finden dort auch eine Höhle. Durgo vermutet ja erstmal, dass diese Höhlen vielleicht durch Wasser entstanden sind. Wo Picard meint, das sieht aber eher nach vulkanischem Ursprung hier aus.
Der alte Klugscheißer. Der weiß auch, wo der Wesley das her hat.
Ja, genau. Dieser alte Geologe. Und Archäologe. Mhm. In dem Moment fällt dem Durgo dann auch sein komischer Flachmann aus der Jacke und die beiden anderen so, Entschuldigung, also hast du was zu trinken
ich
dabei?
Ich würde nie Wasser für euch verstecken.
Genau.
Nein.
Nee, es war nur ein Schnappes und
Prost.
Der Picard beschnagt das dann, weil...
Deswegen ist der Durgo nachher auch so unvorsichtig und so ein bisschen aufgebracht und so hibbelig, weil dem haben sie seinen Stoff weggenommen. Es ist auch
das
nicht
erklärt
gut,
einiges, ja.
Das ist nicht gut, dem Alkoholiker den Stoff einfach so cold turkey wegzunehmen, also...
Ja, zumal der Picard beschlagt das ja dann, weil er sagt immer, das würde einen eh nur austrocknen und sie könnten es besser als Desinfektionsmittel oder als Kühlmittel benutzen, was sie dann doch nicht tun. Aber das ist dann halt sehr zum Ärger von Durgo und das landet dann wahrscheinlich im Medizinschrank oder im Medizinkasten.
Ja, vor allen Dingen, ich will ja nicht wieder vorgreifen, aber der Picard liegt da jetzt gleich auf dem Rücken mit der blutenden Wunde am Kopf. Und wo hat er den Schnaps? Hat er den benutzt zum Desinfizieren? Nein.
Sieht nicht so aus. Nein, sag ich ja. Das ist doch alles, naja. Auf der Enterprise weist Dr. Crusher ihre Mitarbeiter in 3 Gruppen ein, weil sie ausgesandt werden sollen auf dem Planeten, auf irgendwelche Inseln, wo anscheinend die Strahlung am meisten Einfluss hat, warum auch immer.
Ey, wenn die alle mein Gesicht sehen könnte, was ich gerade mache.
Ja, glücklicherweise ist das anscheinend eine dünn besiedelte Gegend. Also alles, was sie erzählen, macht diese ganzen Plot eigentlich noch unnötiger, weil es ist anscheinend gar nicht so eine große Gefahr. Die Dr. Crusher plant, Hydronalin herzustellen und das an die Leute auszugeben, weil das anscheinend, das ist wahrscheinlich so etwas wie Jod oder so, keine Ahnung. Sammelt sich im Kehlkopf, wie heißt das hier noch, im Dinges an?
Ja, Schilddrüse.
In der Schilddrüse, genau.
Keine Ahnung, was das für ein Zeug ist, irgend so ein Teufelszeug, was sie wieder in ihre Hypospace packen kann.
Genau, sie weist auf jeden Fall gerade ihr Ärzte-Team an und dann ist die Deanna Troi auch dabei und erzählt ihr halt, ja, ne, Picard und der Wesley sind ja noch nicht angekommen, wo sie hin sollten und versucht jetzt irgendwie so ein bisschen auf die Beverly einzureden, von wegen, ja, ist ja wahrscheinlich nichts passiert oder beziehungsweise versucht sie irgendwie so
alles wird gut werden.
Ja, genau. Wobei die Crusher dann so total, ja, ich weiß auch nicht.
Ist das die Stelle, wo die so entgeistert in die Kamera guckt, so
ja,
nach
genau
dem Motto, das ist so dieses Method Acting, wo sie versucht, 42.000 durch 13 zu teilen.
Nee, die Crusher sagt dann ja so, also ich habe gerade ganz andere Probleme, als mich um meinen Sohn oder meinen Captain, meinen Secret Lover irgendwie zu kümmern. Arbeit machen und das ist halt so komplettes Denial irgendwie, also es ist ja komplett Delulu. Und das sieht man dann auch der Troi doch an, dass sie nicht damit mit dieser Reaktion gerechnet hätte, dass sie da so...
Ich ich total, verdränge das jetzt alles.
Genau, ich verdränge das erstmal. The Nile is a river in Egypt. So.
Und ja, die ist halt eine gute Hausfrau aus den 50ern. Alles verdrängen und nachher mit Alkohol drüber. Klosterfrau Melissengeist.
Genau.
So eine Flasche.
So macht man das.
Sitzt ja an der Quelle. Sie hat die ganzen guten Hypospräs ja da.
Ja, genau. Sie ist immer total entspannt. Ja, auf der Brücke meldet der Worf dann, dass die Bergleute sich nochmal gemeldet haben und fragen, ob und wann man denn wohl mit der Suche beginnen wolle, weil sie warten auf die Enterprise. Sie würden gerne mit denen zusammensuchen.
Weil ihre alten gammeligen Shuttles ja alle auseinanderfallen, die man gesehen
wahrscheinlich,
hat.
Wahrscheinlich, ja genau. Und in der Zwischenzeit ist der Riker aber gerade mit dem LaForge dran, diese Triebwerke zu konfigurieren, die sie an dieses Müllschiff dran pappen wollen.
Patex, ich sag's dir, Patex.
Das haben sie ja dann auch irgendwie gemacht.
Super
und
genug.
Sie lassen das Schiff dann ja irgendwie losfliegen und dann, aber genauso wie bei dem Shuttle, fliegt dann anscheinend auch bei diesem Müllschiff irgendwas ab und es hat nicht funktioniert. Also muss sich dann die Enterprise doch vor dieses Müllschiff vorsetzen und den Traktorstahl einsetzen, um das Teil irgendwie zu ziehen.
Mhm. Und also der Computer so, Achtung, Strahlung!
Man fragt sich, warum. Eigentlich hat es ja schon den Schub bekommen, den es bekommen sollte. Man hätte es einfach fliegen lassen. Sollen.
Eigentlich ja, ne?
Ja, und dann haben sie auf jeden Fall ein Strahlungsproblem, weil sie ja relativ nah, also ich glaube 1000 Meter entfernt.
Ja, 1000 Meter sind, entfernt. Ne? Ja, ich...
Und das ist alles so ein großes Problem, dass der Riker zum Worf sagt, tut mir leid, wir können uns nicht an der Suche beteiligen nach Picard und Wesley, weil wir müssen uns um dieses schlimme Strahlungsproblem kümmern.
Weißte, dieses Schiff fliegt da offensichtlich in irgendeinem Orbit um diesen Planeten und verstrahlt den Planeten so stark, dass die da um Hilfe gerufen haben. Also so ein Orbit ist normalerweise so ab 200, 300 Kilometer Höhe bei einem normalen großen
erdähnlichen Planeten. Ja, das ist sogar noch weiter weg, so wie es aussah.
So. Ja, es sieht eigentlich so aus, als wird noch weiter weg. So, und die Enterprise setzt sich jetzt 1000 Meter davor und dehnt die Schilde aus, um das einzudingen. Sind also praktisch selbst völlig ungeschützt. Eigentlich müssen die innerhalb von einer Sekunde getoastet sein. Die müssten eigentlich schon anfangen, goldbraun zu werden.
Ich habe das nur so verstanden, dass sie nur den Traktorstrahl, dass sie das Ding einfach mit dem Traktorstrahl einfangen. Ich wusste, die Schilde haben sie wahrscheinlich dann auch. Ja, klar. Haben sie es ja drum gemacht? Ich weiß es nicht.
Ich meine mich an diesen Befehl zu erinnern, dass der Riker sagt von wegen, jetzt mach mal hier die Schilde ausdehnen, damit wir jetzt durch diesen Asteroidengürtel fliegen können, der noch 20 Stunden entfernt ist.
Ja, was ja auch totaler Quatsch ist. Ja, es ist, ja, wenn es so war, es macht es auf jeden Fall nicht besser und nicht schlechter, die ganze Situation.
Es macht sie einfach nur noch unglaubwürdiger.
In der Höhle finden die drei Abgestürzten einen Abschnitt mit erhöhten Energiewerten, die Wesley da festgestellt hat. Bei der Untersuchung entdecken sie, dass es sich anscheinend um eine Art Wasserbrunnen handelt, also so eine kleine Fontäne.
Fontäne, ja, da hat einer aus dem Baumarkt so ein Wassersprudel da gekauft und den ein bisschen...
Es ist auf jeden Fall nichts Tolles, aber das ist immerhin Wasser, ne? Mhm. Der Dirgo, der auch schon sehr verdurstet ist,
Wasser!
Stürzt darauf zu.
Ja klar,
da
hat er die ganze Zeit Alkohol in sich reingekippt, der braucht jetzt ein bisschen Wasser, ne? So gegen die Kopfschmerzen.
Läuft dahin und läuft mit dem Kopf gegen eine Art Glaswand, also es bildet sich so eine Art Schutzzylinder um diesen Brunnen, der ein bisschen aussieht wie so eine 60er-Jahre Blumenvase.
Ja, genau. Es ist so eine Kristallblumenvase.
Ja, so eine komische, so eine geriffelte, so eine moderne.
Ich weiß, ich habe genau so im Kopf, was du gerade sagst.
Ja,
genau.
Die Oma hat so eine bestimmte im Schrank.
Oh, keine Ahnung. Oma hatte so eine im Schrank, genau. Ja.
Also das ist auf jeden Fall nicht so einfach, irgendwie an das Wasser ranzukommen. Der Dirgo hat ja nichts anderes zu tun, als seinen Phaser zu benutzen, um auf dieses Feld irgendwie zu schießen. Was aber dazu führt, dass irgendeine Art Sicherheitsmechanismus ausgelöst wird, der dann irgendwie so wusch, wusch, da fliegen dann irgendwie so Lichter durch die Gegend und ein Licht, wusch, haut ihm dann seinen Phaser aus der Hand und der wird dann irgendwie so eingesponnen.
Ja.
Wie wir später erfahren, in Selenfaserhüllen.
Es sieht eher so aus, als hätten sie es irgendwie in so ein Plastikding eingeschweißt.
Ja. So wie man die Schere immer kauft, die man nicht raus aus der Verpackung bekommt.
Ja, du brauchst eine Schere, um die Schere auszupacken. Genau das.
In dem ganzen Tumult löst sich aber anscheinend ein Erdrutsch oben über Wesley. Picard sieht das, eilt herbei.
Oh mein Gott, Wesley!
Stößt Wesley weg und wird selber komplett zerbraten von diesen ganzen Steinen und liegt dann erstmal da.
Diese ganzen Styroporsteine, die auf ihn runtergefallen sind.
Ja, sah aber trotzdem schon hart aus. Ne? So,
er spielt das natürlich. Ich meine,
wunderbar.
Es ist Patrick Stewart. Selbst solche Szenen spielt er.
Ja, da warst du echt bei der Shakespeare Shakespeare Company und da musst du dir so tun, als wenn du von Styroporsteinen erschlagen wirst.
Ganz das ist echt genau ein
Drama.
Mann.
Ja, der Wesley und der Dirko bringen dann den schwer verletzten Picard in einen sicheren Teil der Höhle, um ihn zu untersuchen. Und der Wesley stellt halt fest, dass der Picard ein gebrochenes Bein hat und der linke Arm ist auch gebrochen. Und da scheint auch eine Blutung am Kopf und
Und kein Alkohol zum Desinfizieren.
Ja, wo der ist der wohl geblieben ist? Das muss verdampft sein, keine Ahnung. Ja,
wahrscheinlich ist die Flasche kaputt gegangen, als der Stein draufgefallen ist.
Auch das noch, ja genau. Und Dirko versucht dann zunächst die Blutung zu stillen, ist aber skeptisch, ob Picard das überhaupt überleben wird.
Er hat sicher innere Blutungen.
Ja, genau. Und wo der Wesley auch schon, nein, alles ist gut.
Mein Captain ist der Beste.
Ja, genau. Aber selbst der Picard weiß ja nicht so recht, ob er das überleben wird, weil
alles so
sagt ja so
verwaschen.
Meine Augen sind grau, meine Ohren sind blind. Und so ist er selber schon so ein bisschen der Situation sich gewahr, dass es anscheinend nicht so gut geht alles. Der Picard sagt dann dem Wesley, dass er dieser Situation irgendwie die Führung übernehmen muss, weil
du bist jetzt der Chef.
Ja, da musste Dirk ja von weiteren unüberlegten Versuchen irgendwie abhalten, dieses Kraftfeld zu durchbrechen.
Ich muss allerdings an der Stelle mal die Beverly lohnen, weil die ja ihrem Blag offensichtlich zumindest so ein paar grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen beigebracht hat.
Das ist immer auch schwer hoffen als Kind von einer Ärztin, oder?
Ja, also ich meine nicht nur hier Hypo-Sprays schwingen, sondern auch mal
Das hat sie auch selber schon mal gut bewiesen, wo sie schon mal wo sie abgestürzt in der Höhle war, ne? Und mit dem Captain Picard unterwegs war.
Ja, da musste sie an diesen, das hat sie ihm gesagt, dass er an diesen Wurzeln rumknabbern soll, um zu gucken, was wie schmeckt oder wie war das?
Genau, um das dann durchzukauen und ihr auf die Wunde zu kotzen.
Genau, wie so eine Biene.
Ja, genau. Nein, das habe ich mir jetzt auch ausgedacht. Guck die Folge doch selber nochmal nach. So. Das ist Gottes Willen.
Im Vergleich zu dieser Folge war die gar nicht so.
Tatsächlich, ja.
Gott, ich hatte da eigentlich eine relativ hohe Wertung gegeben. Nein.
So, also zurück auf Gamelan 5.
Moment.
Schleppt die Enterprise das Abfallschiff weiterhin mit dem Traktorstrahl, während sie sich über das Belüftungssystem des Schiffs mit
Hyaluronsäure.
Hyaluron, die haben alle ganz straffe Gesichter nach diesem Einsatz.
Das war Kopf von der Strahlung.
Ja, genau. Ist es die Strahlung oder ist es Maybelline? Aber ja.
Oh mein.
Ja. Oh Gott,
das wird immer schlimmer.
Ist auf jeden Fall.
Ich kann nicht mehr Arzt bleiben.
Nein. Ja, die Crusher checkt halt so die ganze Zeit das Strahlenschutzprotokoll und sie haben auf jeden Fall nur noch 51 Minuten, also bis das Asteroidenfeld durchquert haben. Aber die tödliche Dosis wird anscheinend schon in 38 Minuten erreicht. Denn das heißt, sie schaffen sich rechtzeitig das Asteroidenfeld. Und der Riker sagt dann zum LaForge, dass sie vielleicht dann doch die Schleppgeschwindigkeit auf ein Maximum erhöhen müssten. Wo der LaForge sagt, das könnte halt irgendwelche Scherkräfte bei dem Transporter, bei dem Traktorstrahl auslösen, also dass das so sehr belastet wird und dann, dass das destabilisiert wird.
Der Data erzählt da was von so und so viel 42 metrischen Tonnen oder sowas und ich denke mir, ja, ist okay. Also
macht das mal.
Schiff, das Schiff wird bestimmt, also das wird wahrscheinlich das 10.000-fache davon wiegen.
Ja. Sie werden dann auf jeden Fall irgendwelche zusätzliche Fusionsreaktoren zuschalten, die sie anscheinend auch mal eben so rumliegen haben.
Ja, aber die Coolant Pressure ist ja schon so hoch.
Ja,
ich hab so einen Druck.
Das ist LaForges Problem. Also ja, es ist auf jeden Fall immer noch ein Riesenproblem. Und sie haben nicht mehr so viel Zeit.
Oh mein Gott, die Zeit läuft uns davon. Wir alle so, ja, wir wissen doch, dass ihr das wieder in der letzten Sekunde, wortwörtlich in der letzten Sekunde.
Nach dem Werbebreak, ja. So ungefähr.
Ah, lieber zum A-Plot zurück, der war wenigstens einigermaßen sinnvoll.
Währenddessen kommt Wesley dann so langsam dieser Funktionsweise dieses Überwachungssystems auf die Spur. Meint er zumindest. Aber der Dirko verliert halt die Geduld mit dem Ganzen, weil er möchte unbedingt was zu trinken haben anscheinend. Wesley erklärt halt, dass es so eine Art Annäherungssensor ist. Ne? Wenn man da näher rankommt, dann wird irgendwas ausgelöst, was offensichtlich ist.
Du erklärst das jetzt so technisch. Ich bin die ganze Zeit gesessen und überlegt, ist das jetzt eine Lebensform oder ist das eine Technik?
Ich bin immer davon ausgegangen, dass es eine technische Einrichtung ist.
Ja, weil ich bin nämlich früher eigentlich immer davon ausgegangen, dass es sich um eine Lebensform handelt, dieses rumgeschwummere Ding. Und weil er auch am Anfang, als sie da durch die Wüste rennen, auch sowas sagt von wegen, ja, das könnte ja ein Leben sein.
Stimmt, könnte. Das wird gesagt.
Man weiß es nicht. Das stört mich so ein bisschen, weil man erfährt die ganze Zeit nicht, gegen was kämpfen wir da eigentlich. Ist das eine Technik? Ist das eine technische Einrichtung? Irgendwie so ein.
Also das aussieht wie Omas Vase, ist das für mich eine technische Einrichtung.
Oder ist das einfach ein Tier, was versucht, da sein Wasser zu beschützen?
Ja, das wäre mit irgendwie
weird. Mit halt magischen Kräften.
Keine Ahnung. Aber diesen Punkt habe ich so gar nicht nachgedacht. Für mich war das klar, das ist einfach wie so eine Art Sicherheitssystem.
Man kann beides sehen, weil das ist mir bei dem Schaum dieser Folge auch nochmal aufgefallen, was man jetzt ja eigentlich auch so sehen kann. Eigentlich ist das ja nur, das sind irgendwelche Frequenzen, die da ausgestrahlt werden. Das ist also offensichtlich irgendeine, was weiß ich, Feldgenerator, der irgendwie
noch...
Ja, genau so.
Ja, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Ne? Aber gut, die andere Idee wäre natürlich auch mal interessant. Aber ja, dann wäre es ja nochmal alles ethisch nochmal viel problematischer, was sie da machen.
Ja.
Aber auf jeden Fall möchte Wesley dann jetzt versuchen, mit den Phasern dieses Kraftfeld zu beeinflussen und...
Der Dirgo so, Phaser, da bin ich dabei.
Ja, genau. Der Dirgo möchte gerne irgendwie einen Phaser auf Automatik stellen, auf die maximale Stufe, um auf das Kraftfeld zu feuern, und der andere soll dann halt von einer Seite des Raumes mit niedrigsten Stufe drauf feuern, keine Ahnung, um irgendwas auszuprobieren, um zu gucken, ob das sich dadurch irgendwie beeinflussen lässt. Also der Dirgo ist sehr davon überzeugt, dass es klappen könnte. Der Wesley ist
Learning by doing macht
Wesley ist ein bisschen wissenschaftlicher und rational und denkt sich, na, es ist ja gar nicht bewiesen, dass das überhaupt nicht funktioniert.
Genau.
Und Wesley versucht dann irgendwie standhaft zu bleiben und ihn umzustimmen, und der Dirgo hört aber nicht auf den und fängt dann halt an zu feuern. Und Wesley folgt ihm dann irgendwie, macht dann halt mit, so wie er sich das vorgestellt hat. Dann taucht dann dieses Aufpasser, ich hab's als
Wächter,
was auch immer. Er nennt es auch selber Wächter, weil vielleicht daher auch diese Assoziation, dass es was Lebendiges sein könnte. Dieses Abwehrsystem taucht dann wieder auf, dieses wusch, 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 irgendwelche Lichter. Ja, und in diesem Fall ist es dann so, dass es sich anscheinend nicht um Wesley kümmert, aber dann den Dirgo voll ab wegbämst und der liegt dann da und auch eingesponnen. Ja, das ist dann das Ende von Dirgo.
Wie so ein eingeschweißtes Känguru.
Ein eingeschweißtes Känguru? Okay.
Ja, die zeigen ihn doch so relativ groß, ne? So wie er da so.
Ja, und dann.
Mit weit aufgerissenen Klingonenaugen liegt er da.
Ja, und dann ist das auf jeden Fall schon mal einer weniger in der Höhle.
Der Drops ist gelutscht, sag er da einfach.
Ja. Im Gamelan-System, wo die Enterprise ihren schrecklichen Auftrag dann endlich mal dem Ende entgegenkommt, manövrieren sie diesen Asteroidengürtel und schicken dann diese Müllbarke direkt in die Sonne, was alles total problemlos läuft. Sie haben nicht mal irgendwelche von diesen Asteroiden ausweichen müssen, die, wie wir ja wissen, in einem echten Asteroidengürtel niemals so nah beieinander stehen, wie das immer in solchen Science-Fiction gezeigt wird. Die wären wahrscheinlich gar nicht voneinander sichtbar. Also so
gesehen. Ja, sonst hätten wir da eigentlich nur noch Staub, weil die ganze Zeit miteinander kollidieren würden.
Genau, wenn sie so dabei beieinander wären, dann könnten sie auch einen Planeten bilden.
Ja, vor allem der Computer zählt die ganze Zeit so runter. Lethal Doses in 10, 9, 8. Und wir alle so, ja, schon klar.
Ja, ja. Und weil dann ist es alles erledigt und es ist alles gut. Und es ist einfach so absurd.
Es ist total absurd, weil ich meine, woher will der Computer von jedem auf diesem verkackten Schiff wissen, was denn die Lethal Doses ist? Wenn da so ein 2-Zentimeter-Zwerg rumläuft und so ein 5-Meter-Riese mit... Ja, weiß ich nicht.
Haben
die
haben
doch
nicht
völlig unterschiedliche LD-Dosen. Also ich glaube, da ist das D
aber
jetzt
Hauptsache,
doppelt.
Aber Hauptsache, egal. Sie sind beide auf Deck 9 und 10, wo sie anscheinend sicher sind. Wahrscheinlich mittendrin, ne? Hat ja Dutty, Beverly alle hingeschickt.
Beverly hat alle irgendwo genau auf die Gänge gestellt. Ja, genau. Die sind ja extra abgeschirmt.
Statt nämlich abgeschirmten Räume auf Deck 10 und 9. Ne?
Statt die alle hinter den Wassertank von den Walen zu stellen.
Oder ins Wasser oder in den Computer, in die Computerkernräume, wo wahrscheinlich
die
auch eine Abschirmung haben werden. Es ist alles so, das ganze Schiff hat eine Abschirmung. Es ist alles,
es tut alles ein bisschen weh, diese Folge.
Ich meine, die haben da einen Materie-Antimaterie-Reaktionskammer in diesem Raumschiff.
Die macht bestimmt auch Strahlung.
Ja, das ist kein Problem. Aber alles andere, was so 1000 Meter vor ihnen rumfliegt, also keine Ahnung.
Das ist alles ganz interessant.
Ich kann das alles nicht mehr.
Ich kann das nicht mehr, nee. Also der B-Plot, den vergessen wir, den wir nicht schreiben, war raus. Ich konnte mich an den B-Plot auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr erinnern.
Ja, ne?
Bis ich ihn gesehen habe. Das war völlig...
Tatsächlich.
Was ist das?
Ja, also währenddessen kümmert sich dann der Wesley um den Picard, die sind in der Höhle, die Sonne ist untergegangen, die Temperatur ist drastisch gesunken. Ja, kalt, mir ist so kalt. Der Wesley benutzt dann mal seinen Phaser für was Vernünftiges, er erwärmt dann ein paar Steine, damit es im armen Picard nicht so kalt ist.
Also sie hatten ja praktischerweise 4 Phaser, genau 4 Phaser, genauso viele, wie sie am Ende auch brauchen werden.
Verrückt. rückt.
Ja, es ist erstaunlich, ne?
Ja, tatsächlich. Und anscheinend scheint der Picard da auch schon so langsam wegzukippen, ne? So rein bewusstseinsmäßig. Und der Wesley versucht ihn irgendwie bei Laune zu halten, erzählt von ihrer ersten Reise, wo die da zusammen zur Sternenbasis 515 geflogen sind, wo der Picard, glaube ich, sein Austauschherz bekommen hat. Ne?
Die guten alten Zeiten.
Wo sich der Wesley dran erinnert, wie schlimm das alles war, weil er dachte, 6 Stunden allein mit dem Captain Picard, ich habe so Angst. Und so.
Jetzt ist er mein großes Vatervorbild.
Ja, genau. Und erzählt halt so, dass er dann doch sehr beeindruckt war von Picard, der Offenheit ihm gegenüber, obwohl er ja eigentlich noch ein Kind war. Und er ist sehr glücklich, dass er halt unter Picard dienen durfte. Und Picard wiederum bereut dann halt so seinen Egoismus, dass er ihn mit auf diese Mission genommen hat. Er hat halt befürchtet, dass er ihn dann sonst vor der Abreise zur Akademie nicht mehr wirklich wiedersehen würde, was ja wirklich so ein bisschen traurig ist. Ja, ist ja schon aber ganz nett. Also merkt man ja schon, dass der Picard dann doch für den Wesley da als schon eine Art Vaterfigur auch ist und der es auch
aber
so annimmt.
Aber da kommt dieser Klischeesatz von wegen, in den letzten 3 Jahren habe ich mehr gelebt als manche Leute in ihrem ganzen Leben.
Ja, aber da hat der Wesley auch recht. Überleg mal, du bist 3 Jahre auf dem Raumschiff unterwegs zu den irresten Sachen. Da hast du,
aber es ist trotzdem so ein bisschen, also aus welcher Klamottenkiste haben sie den Satz denn geholt?
Ja, ich weiß auch nicht so. Das ist ein bisschen campy, es ist ein bisschen...
ein bisschen viel.
Ja.
Ich glaube ja viel, aber an der Stelle.
Aber es ist trotzdem eine ganz rührende Szene, auf jeden Fall. Ja, und während der Picard dann so langsam irgendwie das Bewusstsein schwindet, vertraut sich der Wesley ihm immer noch mehr an, von wegen so, dass er halt alles, was er halt gemacht hat, so die ganze Schule, Wissenschaftsprojekte und...
Das war alles das nur
mit
für
der,
dich.
Ja, genau, mit der Aufnahme.
Du bist stolz auf mich, Daddy.
An der Akademie, ja, ist voll Daddy-Issues hier. Dass es alles ja nur gemacht hätte für den Picard, dass er deswegen das gemacht hätte. Ja. Überhaupt keine intrinsische Motivation, dass er alles nur wegen Captain Picard gemacht.
Also, ja, an der Stelle denke ich mir auch, das erklärt auch so einiges, was nachher mit dem Wesley noch passiert. Dass er so ein bisschen ins Schwimmen kommt nachher auf dieser Akademie und irgendwie so den Faden verliert und dann
Drogen, Alkohol
und dann mit so einem komischen Sektenführer irgendwie durchs Weltall nachher rennt. Kann ich mir schon, das erklärt einiges.
Ja, und dann hat ihn der Ruf ereilt, das stimmt.
Ja, dann wird er von Space gegangen. Jesus abgeholt.
Wahnsinn. Echt, ich glaube, Beverly ist sehr stolz auf ihn.
Aber hallo.
Sieht ihn ja auch
mein
nicht mehr
so. Mein Sohn rettet die Welt.
Ja, auf jeden Fall hält der Wesley dann noch Picards Hand und versichert ihm, dass er ihn nicht sterben lässt und dass er jetzt irgendwie guckt, dass er an dieses verdammte Wasser rankommt, um ihn irgendwie am Leben zu erhalten. Ne? Bis dann endlich vielleicht mal irgendwann Hilfe eintrifft. Nachdem die Enterprise dann endlich mit ihrer komplett sinnlosen Mission fertig
sinnlos
ist.
Sinnlos im Weltraum.
Schließt sich dann auch endlich mal nach der Suche an, nach den beiden. Sie entdecken dann anscheinend auch die Trümmer des Shuttles und Dr. Crusher direkt tot. Die sind beide tot. Alle drei tot.
Oh mein Gott, mein Sohn.
Ja, wo Data dann sagt, nein, das muss ja gar nicht sein. Also anhand der Trümmer, das ist gar nicht genug Masse. Das kann gar nicht sein.
Ja, aber wie ist das denn wieder? Da kommen die weißen Retter aus dem Weltall, weil die Einheimischen es wieder nicht gebacken bekommen.
Also ich weiß nicht. Die haben ja woanders gesucht. Die haben ja zwei andere Planeten oder Monde. Nee, die haben zwei Planeten abgesucht und dann überlegen sie halt mal, ja, wo könnten sie am nächsten runtergekommen sein. Und da tun sich halt diese Monde auf, die in der Nähe sind. Ne? Und ein Mond davon kann halt Leben beherbergen. Das ist dieser Lambda-Pass-Mond von Pentarus 5. Und sie machen sich halt auf den Weg dahin. Ne? Weil so weiter können sie nicht gekommen sein.
Komischerweise hat der Mond einen Namen, aber das verkackte Planetending nicht.
Ist auch
das
interessant.
Das heißt nur
1,
2, 3, 4, 5.
Normalerweise haben die haben immer sehr viel mit irgendwelchen Nummern. Aber diesen Mond hat man einen richtigen Namen. Ne? Lambda-Pass, warum auch immer. Währenddessen versucht der Wesley verzweifelt, seinen Tricorder so zu modifizieren, dass er mit diesem Wachsystem fertig wird.
Ich habe da noch eine Frage. Währenddessen singt der Picard da?
Ja, er summt sowas vor sich hin. Wahrscheinlich, damit er irgendwie noch bei Bewusstsein bleibt oder so. Ja. Ich weiß auch nicht genau.
Wo sind wir?
Ja, der ist schon ein bisschen neben der Spur irgendwie. Und während dann der Wesley irgendwie so ein Techno-Bubble am Sterbebett da ablässt, ich muss das hier so konfigurieren, ich weiß, was ich zu tun habe, sagt der Picard zu Wesley, wenn du zur Sternenflottenakademie kommst, musst du jemanden Hallo sagen von mir, und zwar Boosby, wo der Wesley auch fragt, in welchem Fachgebiet ist er denn bitte? Und sagt er, ja, gar keinen, das ist der Hausmeister und der ist schon immer da, wo ich mich gefragt habe. Übrigens, ist der Boosby eigentlich ein Mensch oder ist das ein El Aurianer oder sowas?
Ja, ich weiß auch nicht, der war schon immer da.
Also wenn der schon da war, als der Picard an der Akademie war, dann dürfte der schon so langsam 120 sein oder sowas.
Ja gut, in der Zukunft werden sie auch alle älter. Das ist ja jetzt nicht mehr
Aber dass er dann immer noch arbeitet, ist aber auch ein Trauerspiel. Na, aber gut, dass die
ja, die haben halt kein Rentensystem. Das ist halt wie bei den Amis.
Aber die haben aber auch nichts. Die haben auch nichts zu befürchten, was das angeht. Aber ja, so ich habe mich echt gefragt. Also der läuft, also wenn der jetzt in seiner neuen Starfleet Academy Serie immer noch rumläuft und zwar nicht als Hologramm, dann wissen wir, dass da auf jeden Fall kein Mensch ist. Ja. Und der Picard sagt halt, dass er den Boothby halt für einen der weisesten Männer hält, die er je getroffen hat. Naja, gut. Der kann auf jeden Fall schon nicht so einiges reparieren, was sie an Bord der Enterprise anscheinend nicht so einfach können. Ja. Er sagt dann auch noch zum Wesley von wegen, dass er ihn ja auch sehr beneidet, weil er steht jetzt auch ganz am Anfang des Abenteuers. Ne? Und als der Wesley sich dann auf den Weg macht, um dann das nochmal an diese Brunnen ranzukommen, sagte Picard dann auch, dass er auch immer stolz auf den Wesley gewesen wäre. Und
take care of your mama's son.
Ja, so in etwa. Der Wesley bastelt dann an seinem Kommunikator und dem Tricorder herum, um dann diese Energiewächter zu stören und möglicherweise dann auch dadurch zu deaktivieren. Mhm. Also er steht dann da an dem Brunnen und dann kommt auch
Wesley
dieses
to the Rescue.
Da kommt auch halt dieses Wusch, 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 wieder dieses Licht an und
dann fängt er hektisch an seinem Ding rumzudaddeln an.
An seinem Tricorder rumzudaddeln.
Das meine ich doch.
Dreht sich auch zu dem hin, zu diesem Energieausbruch, der aber auch dann so stehen bleibt, dass er anscheinend wie so abgeblockt wird vor Wesley.
Suppelt da vor sich hin.
Ja, stürmt dann, so wuscht dann irgendwie so vorbei am Wesley.
Oder durch.
Ja, durchdringt ihn aber, ja genau, und dann deaktiviert er das Kraftfeld, um den Brunnen freizugeben. Das ist natürlich wirklich die Frage, warum ist er
klatscht
jetzt
da so in dieses, ja, der klatscht da so rein und dann ist es weg oder baut sich ab.
Fragt man sich
bloß, oben rechts in der Ecke ploppt so auf, Boss Defeated Trophy Achievement Unlocked sozusagen.
Ja, also anscheinend hat der Wesley da irgendwas richtig gemacht, ohne irgendwie umgebracht zu werden. Ja, und bevor er dann halt an das Wasser geht, prüft er erstmal, ob das auch wirklich Wasser ist, also ob das so verträglich ist, ist mal besser. Das heißt, die Scheißerei. Das will ja auch keiner.
Naja, lieber die Scheißerei als gar kein Wasser.
Also. Lieber Scheißerei als ja kein Wasser.
Nee, ja, komm, furchtbar. Ich meine, mitten in der Wüste, 55 Grad, ich sag
ja, nur. Ja, das hilft dann ja auch nicht viel.
In dieser Höhle ist es sicher auch wie Backofen.
Der Wesley bringt dann dem Picard auch was Wasser und anscheinend ist er dann auch so erschöpft, dass er irgendwann einschläft und dann wird er dann irgendwann in der Ecke liegend von seiner Mutter geweckt. Data und Worf sind auch da, genau.
In a minute, Mom.
Ja. Sie sagt auch dann dem Wesley, dass das Picard soweit gut geht. Und also sagt dem Picard auch selber, Vitalfunktionen sind stabil. Und der wird dann halt auf einer Trage rausgebracht von den Sanitätern und sagt dann so, bitte mal kurz anhalten, guckt sich den Wesley an und fragt ihn so, warum er denn so eine schmutzige Uniform anhält. Ja. So, ne?
Wo der am Ende noch ein Scherz.
Ja, wo der Wesley auch so meint, ja, sie sehen auch nicht besser aus. Sie sehen auch ganz schön beschissen aus.
Sie sehen so aus, als wäre die Höhle über ihnen zusammengebrochen.
Ja, genau. Picard greift dann so nach Wesleys Hand und sagt so, ja, das ist ja je nachdem, wie man die Übersetzung jetzt anguckt, sie werden uns fehlen. Wo dann auch so, ja, die Beverly nochmal so zustimmend nickt und dann verlassen sie die Höhle und kehren zur Enterprise zurück. Ja, und das ist dann die Folge gewesen.
Das war das, ja. Permission to speak candidly, sir. Da wir ja eigentlich schon alles zwischendurch besprochen haben, habe ich
es
auch
ist schon, ja.
Ich habe am Ende auch nur noch so einen halben Satz stehen. So, ich wusste gar nicht mehr, wie emotional diese Folge ist und wie
belanglos teilweise.
Fragwürdig.
Ja, also es ist schon ein bisschen schwer. Also ich finde diesen ganzen B-Plot wirklich schwer erträglich, weil es einfach ein Nicht-Problem ist, was leicht zu lösen gewesen wäre. Ja. Also es wäre, wenn sie ja wirklich jetzt irgendein Problem gehabt hätten, wäre es ja okay gewesen. Aber warum so? Sie hätten ja aus irgendeinem anderen Grund verhindert sein können.
Ja, also
es hilft auch der Charakterbildung von Riker nicht, dass er jetzt eine Entscheidung treffen muss zwischen Captain und den Menschen zu helfen.
Ja, also, aber schon allein dieses technische, weil,
ja,
also das Ding ist so strahlend, dass die also ganz sicher nicht mit dem, also die können sonst auch mit dem Transporterstrahl-Dingens, da wäre es das Ding nochmal, Traktorstrahl nicht immer ständig irgendwelche Sachen abschleppen, weil zu viel Strahlung.
Ja, aber es ist
aber in dem Fall geht's.
Ich weiß es wirklich nicht. Also man muss der Folge zugute halten, dass sie eine richtige Abschiedsfolge für Wesley gemacht haben, der, glaube ich, bei The Next Generation nur noch viermal vorkommt in vier Episoden.
Was ich ein bisschen traurig finde. Ich mochte Wesley immer. Ich war damals so in dem gleichen Alter, das ist so genauso. Ich war voll die Zielgruppe für Wesley. Ich war auch so ein nerdiges kleines Stänkertier.
Wir sind auf jeden Fall die Zielgruppe gewesen, das ist richtig. Und so. Ich habe ja letzte Folge schon gesagt, ach, ist es schon soweit. Und ja, es ist krass, es ist ja auf jeden Fall raus. Er hatte anscheinend irgendwie vor, sich auf andere irgendwelche Filme oder sowas zu konzentrieren. Also es war ja 1990 ist diese Folge entstanden. Ja. Danach hat er dann Toy Soldiers, The Liars Club, Mr. Stitch, Pie in the Sky, Boys Night Out, Flubber hat er auch mitgespielt.
Okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja, und er hat noch einen, er hat ja schon, ja, ein paar Filme hat er noch mitgespielt, aber es ist auch nicht die große Filmkarriere gewesen. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig. Er hatte sich auf andere Sachen konzentriert. 1999 hat er an Anne Prince geheiratet und ich glaube, danach war er jetzt auch gar nicht mehr so wichtig.
Nee, ich ist eigentlich mehr so in dieser Vaterrolle danach aufgegangen.
Hat den Eindruck. Die beiden Söhne von ihr adoptiert, ne? Genau.
Wobei er halt noch relativ viel, glaube ich, im Bereich Narrating und Gaming und sowas gemacht hat.
Ja, durchaus möglich. Ja, sowas
hat er hat auch danach gemacht. YouTube gemacht, das mit den Boardgames, wie ist das nochmal? Ich habe vergessen, wie das hieß.
Hat er nicht auch so einen Star Trek-Kanal gehabt, wo er auch mit den Leuten gesprochen hat oder
das
so?
Auch. Und er hat einen Blog geführt, also hat einiges gemacht, so ein bisschen so Selbstfindung.
Ja, na, ich folge ihm auch auf Instagram, er kriegt mal Bilder von seinen Hunden zu sehen und so.
Ja, ja. Genau. Was er noch gemacht hat übrigens, ist natürlich Big Bang Theory,
hat er in Eureka viel mitgespielt,
er hat eine Folge in Numbers auch gemacht, also offensichtlich im Fernsehen war er doch noch tatsächlich häufiger zu sehen.
Ja, kann gut sein. Aber ja, ich meine, es ist ja auf jeden Fall schön, dass sie es aus der Sache mit der Denise Crosby gelernt haben und ihm halt ein würdiges Ende irgendwie gegeben haben, ohne ihn sterben zu lassen. Das wäre echt tragisch. So, es hat mir wenigstens die Möglichkeit, nochmal wieder zurückzuholen.
Ja.
Aber insgesamt ist diese Folge natürlich also eher mittelmäßig. Also,
fragwürdig, ja.
Da wir jetzt wirklich schon alles gesagt haben, was man dazu sagen konnte, dass es einfach dieser Plot. Und da hat man abstürzt und dann gucken muss, wie man von einem Planeten wieder wegkommt oder sich irgendwie schützen muss, ist auch nicht so originell. Ich weiß nicht, wie man die jetzt bewerten soll. Also ich würde eine 7 für den Effort geben, dass sie eine gute letzte Folge machen wollen. Aber
doch so viel.
Das ist der erste Teil der Note. Maximal eine 5 für die Folge an sich, für die Handlung. Ja, dann bin ich auch nur bei 6. Mehr geht nicht. Also es ist ein bisschen besser als durchschnittlich.
Ich hatte am Ende unten drunter eine 6 drunter geschrieben,
das
weil ich gedacht habe.
Aber jetzt? Okay. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber jetzt, also ich würde ihm eigentlich noch eine halbe Nummer runternehmen.
Ja, gut.
Weil es ist einfach, wir haben so viel darüber gemeckert jetzt in der Zeit, wo wir, weil es ist einfach.
Es ist legitim.
Der B-Plot ist einfach wirklich aber echt unter aller Kritik. Und wie gesagt, wenn die jetzt gesagt hätten, das Ding ist eine Lebensform, dann hätten sie, wie gesagt, noch so ein ethisches Dilemma da wenigstens einbauen können. So, darf er das jetzt umbringen, damit er ins Wasser kommt und sowas. Aber vertane Chance irgendwie. Also,
ja, das auch.
Ich habe aufgeschrieben 5,5 und 6, ja?
Ja.
Gut.
Die Stimmen aus dem Team selber waren eigentlich noch relativ positiv. Ich meine, was sollen die auch schon sagen, ne?
Ja, also ich finde zum Beispiel, also die Folgen haben gute Sachen, die aber nichts mit der Story zu tun haben. Weil es ist zum Beispiel, dass sie mal wirklich Outdoors gefilmt haben, wieder, was sie lange Zeit nicht getan haben. Gut, es sind jetzt noch die 3 Leute, die durch die Wüste laufen, aber das war wahrscheinlich auch schon teuer genug, das ganze Team daraus zu schleppen.
Ja, mal wieder die Höhle. Ein bisschen aufwendigere Maske.
Ja,
man kann nicht sagen, dass sie ja nichts reingesteckt hätten, aber es kommt so erstaunlich wenig bei
rum. Es
kommt
recht wenig raus dabei. Ja, genau. Es ist so vergeblich, so dieses ganze, also wie gesagt, der ganze B-Plot ist einfach zu vergessen. Das ist einfach nur, damit, wie gesagt, damit der Riker nicht da ist.
Ja, also Jerry Taylor hatte auch gesagt, dass sie die Folge gewesen wäre, die ja wahrscheinlich, an der sie am meisten in diesem Jahr gearbeitet hätten.
Ja.
Weil sie einerseits diese zwischenmenschliche Geschichte haben, aber auf der anderen Seite diese Müllfrachter-Geschichte und sie muss das irgendwie parallel verarbeiten und meinten sie ja auf jeden Fall, sie hätten es irgendwie ans Laufen bekommen. Also ich bin da nicht so sicher, ob das so richtig gut funktioniert hat.
Da sind mir zu viele Logiklücken und Plotholes, das ist einfach.
Ja.
Man muss das einfach, also wenn man die Folge guckt und sie einfach nur guckt und einfach glaubt, was die einem sagen, dann ist es ja ganz okay. Aber ja, sobald du mal versuchst, so ein bisschen darüber nachzudenken, da sind einfach so viele Lücken drin. Ich meine, es ist natürlich Science-Fiction, man sollte ja, aber nicht zu genau da reingucken.
Ich hatte es überhaupt nicht mehr so absurd in Erinnerung. Aber ich mag ja lieber Science-Fiction, wenn sich an physikalischen Bedingungen irgendwie orientiert und daraus was macht. Also eher so wie bei The Expanse oder so.
Ja, das sowas.
Das ist mir dann schon lieber. Aber naja, was willst du machen? Was willst du machen? Wir haben 1990 und überhaupt. Ob die nächste
andere
Folge wohl besser wird.
Ja, was haben wir denn jetzt?
Die dann schon im neuen Jahr besprochen wird von uns. Die nächste Folge ist The Loss, das kosmische Band. Sagt mir jetzt auch mal wieder gerade nichts.
Ist das das mit dem Britzel und die ganze Enterprise ist im Arsch?
Das passt auf fast jede Folge. Aber es ist, Deanna Troi verliert ihre empathischen Fähigkeiten und die Enterprise wird von einem unbekannten Kraft vom Kurs weggezogen.
Es ist die Folge.
Ah, eine Deanna Troi-Folge mit Kopfschmerzen. Ja, sie darf wieder leiden, sie darf wieder leiden.
Sie
und
darf
ist total
wieder sehr
aufgebracht.
Viel leiden.
Ich erinnere mich daran, sie war sehr aufgebracht, weil sie keine Gefühle mehr fühlen konnte.
Ich kann nichts mehr spüren. Ich kann meinen Job nicht mehr machen. Ist das nicht diese Folge, wo sich nachher rausstellt, ganz am Ende,
dass sie ihren Job auch komisch machen kann? Das war jetzt gemein.
Das war gemein.
Tut mir leid.
Ja, nein, wo sie in diesem komischen zweidimensionalen Wesen-Dings gefangen sind, mit denen mitgezogen werden, die auf irgendwas zufliegen.
Das kann gut sein, stimmt. Ja, genau. Das ist die Folge, warum die nicht mehr, sich nicht mehr bewegen. Ja. Ich glaube, die ist aber ein bisschen besser als die jetzige auf jeden Fall.
Ja, sie zeigt auf jeden Fall, sie ist mehr Deanna Troi und lastig und die
da habe ich gar nichts gegen, auf jeden Fall.
Sie kann, sie kann wieder ihren oh, es ist alles so furchtbar machen.
Ja gut, dann erstmal danke, so. Jan.
Bitte.
Ja,
wir haben ja genug gelästert heute, wir haben ja Spaß gehabt auf jeden Fall.
Jetzt müssen wir ein bisschen weniger lästern, weil jetzt kommen ja die Weihnachtsfeiertage und da muss man ein bisschen besinnlicher sein.
Ach,
und
wir sind besinnlich.
Ja, ach so, ach, besinnlich, das Konzept ist mir neu.
Ja, das kenne ich nicht.
Und
ich weiß nichts von besinnlich.
Ja, danke ich auch den lieben ZuhörerInnen. Wie ihr wisst, ihr könnt uns bei Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, bei Spotify und bei Apple Podcast kommentieren oder Fragen stellen. Manchmal können wir die Sachen auch wahrscheinlich beantworten. Euch wünsche ich natürlich auch allen eine schöne Weihnachtszeit, falls ihr sowas
natürlich
feiert.
Genau.
Vielleicht
Hanukkah ist schon vorbei, ne?
So sieht's aus und anscheinend, man muss ja auch nicht feiern, wenn man nicht will. Wir haben ja bestimmt auch Atheisten unter unseren Hörern. Immerhin sind wir hier bei Star Trek Podcast. Die feiern ja auch kein Weihnachten. Also so gesagt. Außer in diesem einen Film, wo Picard diese seine kitschige Biedermeier-Vorstellung von einer Familie hat. Da feiern sie Weihnachten. Mit einer kleinen blinkenden Hallmark Enterprise oder einem Hallmark Supernova.
Was ist das denn?
Ja,
das ist ja eine Enterprise an meinem Baum. Oh, da fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich noch die
nach
Welt
Hause
retten.
Ja. Aber wir schweifen ab. Ich würde mal sagen, wir hören uns wahrscheinlich zwischen den Tagen und sind dann für euch ZuhörerInnen wieder nächstes Jahr da.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
So sieht's aus.
Dann muss ich aber vorher beim PTP Blu-rays abholen.
Ja, genau. Mach das mal. Noch geht's bis zum 8. Januar. Kann man noch auf Netflix gucken. Dann erstmal alles Jute. Juten Rutsch und
an Juten Rutsch, genau.
Kommen Sie gut rüber und alles.
Genau.
Bis dahin.
Bis
tschö.
Denn. Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.